Ich brauche nach wie vor eure Hilfe, denn zusammen mit euch möchte ich den Award für den Top-Podcast bei der STB Expo in Köln dieses Jahr gewinnen. Ihr könnt verhört eure Stimme geben und mit mir gemeinsam diesen Preis nach Hause bringen. Das würde mich wahnsinnig freuen und genau deshalb freue ich mich natürlich auch über jede Stimme von euch für verhört. Abstimmen für diesen Award könnt ihr unter stb-expo.de/awards/hashtag abstimmen. Ganz einfach zu merken. Deshalb gibt es den Link natürlich auch nochmal in den Shownotes. stb-expo.de/awards/hashtag abstimmen. Ich freue mich auf jeden Fall über jede einzelne Stimme von euch. Jetzt aber zur heutigen Folge und damit auch ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Verhört. Warum entscheidet man sich im Jahr 2025 noch, sich als Steuerberater selbstständig zu machen? Es gibt kaum Fachkräfte, Digitalisierung und KI erzeugen enormen Druck und durch Partnerschaften oder Kanzleiübernahmen ergeben sich doch deutlich leichtere Möglichkeiten, in der Branche durchzustarten, oder? Johannes Quetnau sieht das anders. Johannes ist Steuerberater und hat 2025 mit Q-Quadrat seine eigene Kanzlei gegründet. Für ihn haben sich all diese genannten Alternativen nicht passend angefühlt. Er wollte sein eigenes Ding machen und er nennt sich heute selbst Einzelgenießer. Warum er das so sieht, was ihn umtreibt, wo er hin möchte und welche Herausforderungen er auch sieht, das erzählt er in der heutigen Folge von Verhört. Ich bin Florian D. Weber, Host und Moderator dieses Podcasts und nach einem ganz kurzen Spot wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Johannes Quetnau. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt, aber für Lohnverantwortliche jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlicher Compliance-Prüfung, fehlerfreien Abrechnungen und Erfüllung aller lokalen Anforderungen. Und zwar alles in einem System. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf ihre Kosten. Jetzt entspannt in die Lohnabrechnung starten auf personio.de/verhört. Werbung Ende.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Wir gucken allgemein mal so drauf, was die Ideen sind, wenn man sich im Jahr 2025, also vergangenes Jahr, als Steuerberater noch selbstständig gemacht hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass mein heutiger Gast da ist. Und ich darf ganz herzlich willkommen sagen, Johannes Quetnau. Hallo.
Ja, moin Florian, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe gerade so die Themen habe ich schon ganz grob umrissen, aber was ich auch finde, was noch wichtig ist zu erwähnen ist, also dass du selbst Steuerberater bist, das ist glaube ich schon klar geworden. Du hast dich 2025, also erst letztes Jahr, mit einer Kanzlei selbstständig gemacht, obwohl du schon eine ganze Zeit lang als Steuerberater bist, kann man ja ganz grob auch so umreißen. Du hast 4 Jahre als Syndikus-Steuerberater gearbeitet, seit 2014, wenn ich es jetzt richtig erinnere, hast du dein Steuerberater-Examen. Und nach 11 Jahren hast du dann gesagt, ich mache mich selbstständig. So, das ja. Finde ich ganz, ganz spannend. Und wir sollten noch erwähnen, dass du die Q2-Steuerberatung gegründet hast. Was aber nicht bedeutet, dass du nur in Q2 arbeitest wahrscheinlich, oder?
Nein, Q-Quadrat-Steuerberatung.
Q-Quadrat-Steuerberatung. Ja, okay.
Genau, ich habe das Hoch 2 ist kann man ja nicht überall darstellen. Deswegen ist das in einigen Stammdaten muss man da eine 2 draus machen, wenn die Hoch 2 nicht annehmen. Aber grundsätzlich Q-Quadrat und für alle quasi auf Nummer sicher habe ich die Domain auch Q-Quadrat.tex genannt, dass das dann spätestens, wenn man das liest, dann klar wird.
Ah ja, okay.
Ich bin da 2014 Steuerberater. Ich habe in der Wirtschaftsprüfung angefangen, dann nach dem Steuerberaterexamen in verschiedenen Kanzleien in Hamburg gearbeitet. Und dann war ich 4 Jahre Syndikus-Steuerberater, wie du schon gesagt hast, richtig. Und habe in der Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, mich nebenbei im Nebenerwerb selbstständig zu machen. Da sind mir dann private Dinge immer dazwischen gegrätscht, dass das eigentlich nicht so richtig geklappt hat. Mehr als ein paar Rechnungen habe ich da nicht geschrieben, sozusagen. Und Ja, und dann kam die Situation, Syndikus wollte ich nicht mehr machen, war mir zu wenig steuerlich, war mir zu wenig, zu langweilig grundsätzlich vom Gesamtkonzept des Berufsbildes, was ich da hatte, und hatte wieder Lust auf Steuerberatung und bin dann in eine Situation gerutscht, wo ich eine Kanzlei hätte übernehmen können, in der ich auch ein paar Monate gearbeitet habe. Und in der Zeit ist mir dann aber klar geworden, dass das in der aktuellen Marktlage schwierig ist, da einen guten Use Case draus zu machen, der wo alle Parameter stimmen, dass man das machen möchte. So, und deswegen habe ich mich jetzt selbstständig gemacht, unter anderem deswegen.
Das bedeutet ja aber in der Konsequenz im Prinzip, dass du sagst, bei der aktuellen Marktlage kannst du genau das alles als selbstständiger Steuerberater erreichen. Und das finde ich interessant, weil man hört ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man hört ja so über den Markt ganz verschiedene Dinge. Man hört zum Beispiel, dass es viel zu wenig Fachkräfte gibt. Man hört über den Markt, dass er eigentlich völlig überlaufen ist von der Mandantinnen- und Mandantenseite. Man hört über den Markt, dass, das formuliere ich ein bisschen zugespitzt, dass die Angst vor KI sogar so weit geht, dass große Teile der Tätigkeit gar nicht mehr relevant sind und so weiter. Das ist doch eigentlich eine total interessante Marktlage, in der du dann sagst, aber da hätte ich genau meine Bedingungen dann erfüllt.
Genau, das ist so der Punkt. Das ist eine sehr interessante Marktlage, die auch viel Change Management in den bestehenden Kanzleien bedarf. Viel passende Mandanten, passendes Mindset auch bei den Partnern. Das ist ja auch erstmal die Voraussetzung. Und dann, was man ja auch immer wieder hört, für Automatisierung, für alle möglichen Dinge sind insbesondere zwei Dinge relevant. Einmal, dass die Prozesse klar strukturiert sind in Kanzleien. Also, dass es nicht irgendwie 1000 Insellösungen gibt und jeder macht es ein bisschen anders und ich habe irgendwie verschiedene Teams, die alle ein bisschen verschieden arbeiten, sondern dass ich einheitliche Prozesse habe und dann da irgendwo mit einem Invest und mit dem richtigen Mindset dann irgendwie Automatisierung vielleicht auch mal zu implementieren und dass die Stammdaten gut gepflegt sind. Das ist die zweite Voraussetzung. Also, dass ich irgendwie von allen Vollmachten in Vollmachtsdatenbanken richtig gepflegt, über wirklich alle Informationen, über vielleicht auch Merkmale zu bestimmten Mandanten, also was sie für Schwerpunkte haben, wie sie sind, dass man sie vielleicht gezielt auch anschreiben kann für bestimmte Beratungsthemen. Und diese Dinge sind halt in vielen Kanzleien, da wo es nicht für ein Steuerprogramm direkt relevant ist, sind die Stammdaten dann auch wirklich teilweise nur rudimentär gepflegt. Und diese zwei Hausaufgaben, gepaart mit Fachkräftemangel oder Buchhaltungskräften, die teilweise wirklich einfach in Ruhe ihre Arbeit weitermachen möchten und nicht so heiß auf Veränderungen sind, gepaart mit Kaufpreisen natürlich, die auf Seiten der Partner, die Geld verkaufen möchten, aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr dem entsprechen, was man für das, was man vorfindet, irgendwie bezahlen könnte, sollte. Gepaart mit der Marktlage, wo halt wirklich noch nicht total klar ist, wie in 5 Jahren Steuerberatung funktioniert oder Rechtsberatung oder viele andere Wissensberufe und wie in 10 Jahren überhaupt irgendwie Arbeitsleben in der westlichen Welt funktioniert. Da ein Invest zu fahren, was man in 5 bis 10 Jahren abzahlt, irgendwo in diese Unsicherheit ein, hat sich nicht richtig angefühlt. Habe ich lange drüber nachgedacht, habe auch mit anderen Kanzleien noch gesprochen im letzten Sommer. War überall ähnlich. Also ich glaube, die Kanzleien, die da wirklich gut aufgestellt sind, haben intern auch Nachfolger oder interne Lösungen oder lassen sich von ETL und Konsorten kaufen oder haben andere Gedanken. Auf jeden Fall die extern einen Partner suchen, sind meistens da ein bisschen verblendet aus meiner Sicht, was auch dann einfach die Kaufpreisforderung und die internen Strukturen angeht.
Das sind jetzt ganz viele Sachen gefallen, auf die ich, glaube ich, so nach und nach auf jeden Fall mit dir schauen möchte. Das eine ist so, du hast gerade gesagt, Menschen, die Lohnbuchhaltung machen, Leute, die Lohnbuchhaltung machen oder...
Und Finanzbuchhaltung.
Genau, Finanzbuchhaltung, all diese ganzen Sachen, wo wirklich aktuell Menschen sitzen, so, da hast du nicht die richtigen Bedingungen gefunden. Du hast aber auch gesagt, und vielleicht bleiben wir da nochmal, dass es sich nicht richtig angefühlt hat, diesen Invest zu machen. Und das ist ja irgendwie so im ersten Moment total nachvollziehbar, weil man sagt, okay, ich müsste einen großen Batzen Geld erstmal hinlegen, um überhaupt mich einzukaufen. So. Und dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch nochmal einen guten Batzen Geld, um Dinge zu ändern. Also das ist ja auch nicht mit gut Zureden dann getan, sondern da muss Software angeschafft werden, müssen Prozesse verändert werden. Ja. Möglicherweise wird nicht das komplette Personal mitgehen. Also braucht man, glaube ich, gar nicht zu sehr ausführen. Da kommt auch nochmal was auf einen zu. Jetzt hast du dich aber selbstständig gemacht und da frage ich mich so ein bisschen, ob das nicht ob du dir das nicht so ein bisschen schön gerechnet hast, weil auch da steht ja erstmal ein riesen Invest und da stehst du ja erstmal, wenn man dieses Bild bedienen möchte, alleine auf einer grünen Wiese und musst dann sagen, okay, und hier soll jetzt was entstehen.
Ja, Ja, in Invest steht da auf jeden Fall, das ist natürlich klar. Man hat eine gewisse Unsicherheit, man fängt an und startet bei Null, wie du sagst. Man muss mit Dativ oder mit einem, also ich bin Dativ-Anwender oder mit einem Konkurrenzprodukt halt sich einarbeiten, zurechtkommen. Man muss Mandanten akquirieren, man muss sein Netzwerk aufbauen, man muss seine Marke vielleicht ein bisschen aufbauen. Ich bin bei LinkedIn letztes Jahr dann im Spätsommer, Herbst relativ aktiv gewesen für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich ein Invest, aber insbesondere, also ich habe keine, ich arbeite quasi in meinem Büro zu Hause. Ich habe mir ein Setup, was Marketing angeht, geschaffen, bin zufrieden mit meinem Auftritt und habe ansonsten keine, also die Dativ-Kosten sind dazu die einzigen Fixkosten, die relevant sind jeden Monat. Und habe sonst wenig laufende Kosten, viel Flexibilität und Mandanten zu gewinnen ist jetzt aktuell zum Glück, toi, 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 auch noch kein sehr, sehr großes Problem. Natürlich, so also A-Mandanten zu kriegen, das ist kein
Ja,
Selbstläufer,
klar. Ja.
aber Geld zu verdienen, ist kein Problem in der aktuellen Situation.
Ist das der Weg, den du dann gehst? Weil genau, das ist ja auch, sind wir wieder beim Thema Marktlage, das ist ja auch ein nicht wegzudiskutierendes Thema. Mandanten, Mandantinnen, ja, aber ja nicht unbedingt die, die ich haben möchte. Wenn man es mal auch das wieder zugespitzt formuliert, sind da ja schon viele Leute wie ich auch, die irgendwie dann mit ihrem Jahresabschluss kommen oder so, das ganze Jahr über mit LexOffice schön selbst gebucht haben, aber halt auch nur mit so einem halben Wissen, was man da tut und schon sich dann denkt, naja, LexOffice wird es schon richtig zuordnen, Beleg speichern, ciao. Und dann komme ich da am Jahresende beziehungsweise Anfang des neuen Jahres immer zu dir und sage, Johannes hier. Und es ist ja wirklich, im übertragenen Sinne ist es ja nichts anderes als der Schuhkarton, der halt früher häufig so bezeichnet wurde, nur ist der halt jetzt digital, weil du digital arbeitest, aber den kippe ich da bei dir hin und sag so, ab jetzt ist es dein Bier, du korrigierst bitte, was ich falsch gemacht habe. Das sind die Mandanten, die man leicht bekommt, aber die A-Mandate eben nicht. Und ist das aber der Weg, für den du dich jetzt gerade entscheidest, auch dass du sagst, ja, ich nehme halt viele von diesen Floß und kämpfe mich da halt erstmal durch, bis ich sie nicht mehr brauche?
Ach so eine Mischung tatsächlich. Also ich bin also einmal finde ich Lexware super und selbstbuchende Mandanten finde ich super,
Das sagt
wenn
auch
sie
niemand
dafür
sonst, glaube
geschaffen
ich.
sind sozusagen, wenn es die richtigen Menschen dafür sind. Also es gibt ganz viele Steuerberater, die da ja total drauf schlucken, genau aufgrund dieser
Genau.
Erfahrungen, die du erzählst. Und im klassischen Fall sind das dann ja wirklich auch die C- oder D-Mandanten, die man dann hat, die man dann vielleicht auch erst, jetzt mal 2025 gesprochen, wo ich vielleicht frühestens so im Q3, Q4 2026 mir mal den Schuhkarton aus Lexware hole. Und wenn ich dann sehe, was alles schiefgelaufen ist, ist noch ein weiteres Jahr rum, dann ist meistens wahrscheinlich schon Weihnachten 26 auch vorbei. Und dann erzähle ich meinem Mandanten, was er alles mal hätte besser machen sollen, aber ein Jahr weiter ist auch noch schiefgelaufen.
Ja,
So, und das ist
klar.
halt keine, das ist nicht das, wie man es richtigerweise machen sollte aus meiner Sicht. Ich habe da sehr große, ich habe bisher auch nahezu nur positive Erfahrungen gemacht mit Lexware-Mandanten, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen blauäugig. Aber für mich ist ein Lexware-Selbstbucher jemand, der einmal Bock darauf hat, zumindest so halbwegs Bock darauf hat, seine Zahlen selber aktuell zu sehen, seine Bank anbindet, das auch wirklich vollumfänglich nutzt, dann mit mir auch quasi im engen Austausch kommuniziert, wenn irgendwas unklar ist, wenn er quartalsweise unsere Steuervormeldung vielleicht machen soll, selber auch, wenn das mit mir abgestimmt ist und man sich dann trifft und darüber spricht, also virtuell trifft, darüber spricht, was unklar ist, irgendwie in Lexware, ich schalte mich auf Lexware drauf, gucke mir an, was unklar ist und behebe die Fehler halt sofort. Und wenn er dann im nächsten Quartal noch ein paar Unsicherheiten hat, dann machen wir es nochmal so. Und dann hat er quasi, das sind irgendwie Dienstleister, die jeden Monat vielleicht 5 bis 20, 30 Rechnungen schreiben und 50 bis maximal 100 Eingangsrechnungen bekommen, Bewirtungsbelege haben, ähnliches. Das sind gleichartige Belege. Wenn man da bespricht, wie es auszusehen hat und der sich dann auch dran hält, der Mandant, und man vielleicht noch ein bisschen nett vermittelt, wenn das irgendwie gar nicht läuft, dann kostet das natürlich auch extra, dieses Aufräumarbeiten vom Steuerberater, dann geben sich die meisten ja nochmal Mühe. Dann sind das für mich super Fälle. So, das mal einmal dazu.
Das ist wirklich,
Plus,
das ist, ich.
es gibt, ich bin über mein Netzwerk auch drauf gestoßen, dass es richtig super gut, wie sagt man, didaktisch super gute Lexware-Coaches auch tatsächlich gibt, die frei arbeiten für Lexware, aber nicht quasi zu Lexware gehören. Und ich habe schon einige Mandanten gesagt, okay, mein Stundensatz ist vielleicht für dieses Onboarding ein bisschen zu teuer. Ich kann dir aber einen Lexware-Coach empfehlen. Und ihr könnt mal gucken in ein, zwei, drei Sitzungen, ob das was für dich ist. Und dann hat mir der Lexware-Coach oder die Frau Lexware-Coach ein Feedback gegeben. Ja, das kann ich dir sehr gut vorstellen. Das wird funktionieren. Und die machen da ein Onboarding. und ich übernehme einen gut funktionierenden Mandanten. So ist zumindest die Theorie.
Mhm. Ja, das ist wirklich schon interessant, weil ich mir begegnet auch in meiner Welt, in meiner Blase, in der ich unterwegs bin, sowohl jetzt mit diesem ganzen Moderationsgedöns, aber auch eben mit diesem Podcast, mit diesem Blick in die Steuerberaterbranche, in die Steuerexperten, Expertinnenbranche. Genau eher das Bild, dass man eher sagt, naja, das sind eigentlich die Mandanten, die schwer sind. Und das ist jetzt zumindest zum ersten Mal, wie ich mich gerade daran erinnere, dass jemand sagt, nee. Es ist halt auch eine Frage, wie ich das aufziehe und wie ich mit diesen Leuten arbeite. Weil was ja total einleuchtet, ist genau, was du gesagt hast, wenn ich die ewig hinten rausschiebe, und das finde ich voll nachvollziehbar, weil ich habe ja auch keinen Bock drauf auf so viel Arbeit. Aber klar, dann hat der natürlich das nächste Jahr auch schon wieder Mist gebaut. So, und dann,
genau.
Und dann so. Schleifen sich diese Prozesse ja auch ein. So. Aber es ist wirklich ein interessanter
Ansatz. Dann weiß man, der bezahlt auch nicht so gut vielleicht.
Ja,
vermittle ich mein Wissen auch nur so in der Light-Variante, den nehme ich gar nicht richtig an die Hand, sondern nur so halbgar. Und dann wird das halt nie gut irgendwie, ne?
Ja.
Und viele Steuerberater wissen ja auch gar nicht, dass man sich über einen Steuerberaterzugang auf LexWare draufschalten kann oder ähnliches. Das ist denen ja gar nicht, das kennen die ja, also die kennen diese Software gar nicht, dass sie wissen, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja, und das ist natürlich auch so ein Punkt, das muss beiden Seiten irgendwie bekannt sein.
Dafür steht LexWare jetzt nur, Self-Desk, Buchhalter, Butler, was auch immer es da für Programme gibt, ist ja über das Gleiche.
Ja, genau. Und da hast du, finde ich, auch einen guten Punkt angesprochen. Es geht natürlich auch darum, dass natürlich jeder das Beste rausholt. Ne? Das heißt, ich als Mandant als Kunde eines dieser Buchhaltungstools muss natürlich auch meine Bank anschließen, dass man da beispielsweise aktuell ist, dass Rechnungen direkt verrechnet werden können. So, das leuchtet total ein.
Ja, das habe ich mir abgeguckt von Kolleginnen, die mir da ein bisschen Input gegeben haben, wie die es machen. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Die nehmen keinen LexWare-Mandanten, der seine Bank nicht angeflossen hat.
Ja.
Das mache ich auch so. Also wenn du das nicht hast, dann hast du ja natürlich, kannst ja überhaupt nicht Vollständigkeit sicherstellen, dann musst du komplett die Bank eigentlich durchgehen.
Ja.
Das gibt keinen Sinn. Das mache ich nur, wenn die ihre Bank anschließen.
Ja. Und dann arbeitest du ja auch noch in
der... Aber das...
Gerne?
Entschuldigung. Ja, das ist nur ein Teil meiner Mandanten. Es gibt auch Kleinkanzleien aus meinem Netzwerk, so die wirklich nahezu 100% ihrer Mandanten sagen, ich spezialisiere mich auf LexWare Selbstbucher und habe da einen perfekten Workflow, perfekte Quartalsabstimmung, perfekten Vertrag, das passt alles 1A wunderbar. Aber so ganz so spezialisiert wollte ich es nicht anlegen. Ich bin schon immer Generalist eigentlich steuerlich, deswegen fällt es mir auch aktuell noch schwer, so eine Nische zu finden, auch wenn das teilweise unternehmerisch eine sehr kluge Entscheidung wäre, so eine spitze Nische zu nehmen. Das erstens wäre mir das vielleicht wahrscheinlich ein bisschen zu wenig abwechslungsreich in der Arbeitsweise. Aber ich bin einfach auch Generalist und bin kein Nischenmensch, was Steuerberatung angeht. Also dann einmal die einfacher zu bekommenden Mandanten wären sozusagen diese LexWare-Mandanten, die man wirklich mit einem guten Zusammenarbeiter gut auch bedienen kann. Aus meiner Sicht auch GmbHs beispielsweise, die da irgendwie 2-3 Regeln kriegen, wo sie bestimmte Sachen inbuchen. Aber ansonsten kann man das auch mit GmbHs machen. Aber auch kleinerer Mittelstand, natürlich GmbHs oder andere Handelsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, IT-Unternehmen mit irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 50 Mitarbeitern, ist natürlich was ich gern hätte oder was ich auch habe in meinem Mandantenstamm, wo ich aber natürlich noch aktiv dabei bin, da noch irgendwie etwas zu akquirieren. Das möchte ich auch gerne haben, und Sonderthemen kann man sich, keine Ahnung, bei Abfindungsberatung oder andere Sonderthemen sind auch immer herzlich willkommen. Da ist es schön, einfach die Mandanten so auszuwählen, wie es passt, zu gucken, ob es menschlich passt, ob man Lust auf so einen Fall gerade hat, ob man ein Zeitfenster findet, wo man einen bestimmten Fall bearbeiten kann. Genau, da kann man dann viel machen, wenn man sich mit niemandem abstimmen muss, sondern nur mit seinem eigenen Terminkalender eigentlich.
Und das ist ja jetzt genau die spannende Frage, weil was mich jetzt total interessiert ist, wie planst du genau dahin zu kommen, an genau diese Mandate zu kommen? Weil auch das ist ja kein Geheimnis, du kämpfst wirklich alleine gerade.
Ja, wir sagen Einzelgenießer, wir Einzel
ja, okay. Gefällt mir gut eigentlich, das werde ich übernehmen.
Ja, also ich denke, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Einmal ist es halt sehr gut vernetzt oder gut vernetzt zu sein. Ich bin schon immer halbwegs vernetzt in Hamburg aufgrund meiner Tätigkeit, bin 12 Jahre gewohnt. Jetzt wohne ich im Speckbild von Hamburg, bin ganz gut vernetzt. Und wenn die Leute wissen, dass da jemand Neues Steuerberater ist, hat jeder immer mal irgendwie Fälle, wo er irgendwie einen empfehlen kann, weil er selbst keine Kapazitäten hat, der Steuerberater, weil er als irgendwie als Coach in irgendeinem Bereich weiß, dass ein neuer Steuerberater, der digital arbeitet, und das könnte passen. Oder aus welchen Gründen auch immer. Also ganz, ganz viel kommt über Empfehlungen. Dann über das LinkedIn-Netzwerk, was man sich so ein bisschen nebenbei aufbaut. Und so weiter und so fort. Ja, und dann muss ich nochmal einen Weg finden, aktiv natürlich auch in Unternehmerkreisen zu akquirieren. Ich bin da jetzt in so einem Unternehmerkreis bei mir im Speckgürtel. muss mal gucken, ob ich in Hamburg mich noch vernetze oder wie ich das noch angehe. Genau, da muss man noch ein bisschen, wie gesagt, an diesen A-Mandanten muss man noch ein bisschen anders arbeiten, ein bisschen anders kämpfen. Aber da war ich auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr positiv überrascht, wie viele auch wirklich interessante Mandanten nach einem digital arbeitenden Steuerberater lechzen. Da habe ich schon wirklich und mit effizienten Strukturen, also nicht nur digital arbeiten, ne, Beleg einscannen, das ist digital arbeiten, nein, sondern dass man vernünftige gemeinsame Strukturen schafft. Ich habe Geschichten erlebt, wo die Frau vom Geschäftsführer, die 40 Stunden auch in der Firma arbeitet, mit 50 Angestellten, selber Buchhaltung macht, weil sie von dem Steuerberater 2 Monate versetzt immer erst die Buchhaltung bekommt. Die gibt die Belege zum Steuerberater digital und bucht sie dann aber selber nochmal. Dann sagt sie, okay, ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher, dass das alles richtig ist, aber ich habe schon mal 90% richtige Zahlen und vom Steuerberater kriege ich die mal erst 2 Monate später.
Ja, und das kann...
Oder wo jemand absolut Bock auf so Vorsysteme hat und KI-gestützte Softwarelösungen und Get My Invoices und ganz viele Sachen machen möchte, aber der Steuerberater sagt, ich habe da irgendwie gar keine Ahnung von und lass mich mal in Ruhe und ich rechne lieber irgendwie einen hohen dreistelligen oder einen kleinen vierstelligen Betrag in FIBO ab, für Dinge, die ich in Zusammenarbeit mit dir so unfassbar effizient machen könnte. Aber ich kann das ja gar nicht und will das ja gar nicht. Und außerdem, du such doch einen neuen Steuerberater, findest eh keinen sozusagen.
Wäre jetzt genau meine Frage gewesen, ob das deine Vermutung ist, dass das genau daran liegt. Weil meine Vermutung war natürlich sofort, dass also ich muss mich, wenn ich so ein A-Mandat habe, ja gerade, naja, wobei bei A-Mandaten vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich muss mich jetzt ja nicht wahnsinnig strecken, sondern ich kann denen ja schon relativ stark meine Bedingungen aufdrücken und sagen, wir machen das hier, wie ich das möchte, sonst suchst halt jemand anderen. Und übrigens, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, du findest niemanden.
Ja, so in etwa, richtig. Also das Gefühl habe ich jetzt aus meinen letzten Monaten Gesprächen tatsächlich häufiger. Wenn man da noch an die richtigen Kontakte gerät und da quasi sich nicht ganz blöd anstellt und natürlich vermittelt, dass man auf Augenhöhe gemeinsam transparent die möglichst effizienten Prozesse finden möchte, man dann natürlich ein gewisses Know-how hat, aber immer auf den Mandanten ankommt, was hat er für Programme schon im Einsatz, worauf hat er Lust, möchte er irgendwie den ganzen Weg gehen oder möchte er einen Teil zuarbeiten oder wie kann man das alles gestalten, dann gibt's da halt ganz viele Möglichkeiten so und Steuerberater sind viel zu viel halt Steuerberater mit Steuer-Know-how, aber nicht so mit Prozess-Know-how, mit IT-Know-how, mit KI-Know-how schon gar nicht. Genau.
Letztendlich würden wir da ja sogar ein bisschen mehr von fast Unternehmensberatung dann sprechen und Unternehmensberatung jetzt nicht unbedingt immer dann, ja, wobei doch, es ist ja dann oft auch im strategischen Sinne, weißt du, es würde ja mehr drum gehen, nicht nur den, und der ist zweifelsfrei wichtig, den steuerlichen Bereich zu betrachten, sondern wirklich zu sagen, ne, ich berate das ganze Unternehmen und natürlich kannst du als Steuerberater jetzt nicht beraten, wie man KI in der Produktion einsetzt, das ist ja völlig klar, also aber an allen Themen, die so verwandt mit dem Bereich sind, also alles, was Buchhaltung betrifft, was strategische Unternehmensführungsentscheidungen betrifft, da wärst du ja erstaunlich gut geeignet.
Genau, erstmal bin ich als Syndikus sowieso schon ganz gut geeignet, finde ich, weil ich 4 Jahre die andere Seite auch kennengelernt habe. Aber ist genau der Punkt, den Steuerberater sind überarbeitet, haben keine Zeit, sich um andere Dinge außer die Deklarationstätigkeiten und die Verwaltung zu kümmern. Und das ist ja, wie gesagt, der Punkt, wenn ich die Sachen effizient gestalte und dann vielleicht ein Vertrauen auch gewinne in meinen Mandanten, dass er nicht das Gefühl hat, ich will nur mit ihm Umsatz machen und irgendwie, wenn der Umsatz ineffizient gemacht ist, ist der Umsatz trotzdem gemacht. Dann gewinnt er Vertrauen, dann öffnet er sich mir gegenüber, dann kriegt er mit, dass ich mich ein bisschen mit Software und mit der Marktlage auskenne und so weiter und so fort. Und dann kann man auf Augenhöhe über alles sprechen, über unternehmerische Themen, über andere steuerliche Themen sowieso, die vielleicht die letzten 10 Jahre liegen geblieben sind. Ich meine, die Babyboomer müssen alle mal langsam über Erbfolgethemen nachdenken und ähnliches.
Ja.
Aber auch diese anderen Themen, wie kann ich meine Software effizient verzahnen? Wen kennst du aus deinem Netzwerk, der uns da und da helfen könnte? Wie kann man das alles zusammen machen? Was sagt dein Bauchgefühl zu irgendwas? Einfach einen Sparringspartner zu haben, der über den Tellerrand hinausschaut.
Bin mir sicher, wenn wir jetzt so darüber sprechen, wirst du draußen kaum Unternehmerinnen und Unternehmer finden, die da sagen, hey, will ich nicht, mach meine Steuer, nerv mich nicht. So, das wird's kaum geben. So ein bisschen stelle ich mir da dann aber wiederum die Frage, du bist Einzelgenießer, Johannes, willst du das auch bleiben? Weil es ist doch irgendwann ab einem Punkt dann auch nicht mehr möglich, weil du dann Finanzbuchhaltung brauchst, weil du Lohnbuchhaltung brauchst. All diese Themen kommen ja dann, je größer du wirst, immer mehr und immer mehr.
Das ist auch, da bin ich noch in der Findungsphase, ehrlich gesagt. Ich habe aktuell Kooperationspartner, die in meinen Mandanten Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung machen. entweder im direkten Kontakt mit dem Mandanten oder über mich auf meinem System. So, das machen wir schon. Also es wirkt für den Mandanten dann im besten Fall so, als wäre das einfach eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von mir, der das macht.
Naja, okay.
Das muss ja gar nicht bei mir angestellt sein. Ich kann ja auch ein anderes Büro beschäftigen, quasi mit meinen Aufträgen. Und die Buchhaltungsbüros suchen teilweise händeringend nach Steuerberatern, die Dinge machen für sie, die sie nicht machen dürfen als Buchhalter.
Siehst du,
also, ne, Buchhaltungsbüros haben eine Buchhaltung, haben eine Lohnbuchhaltung, haben aber keinen, der einen Jahresabschluss, Steuererklärung und steuerliche Beratung machen darf und kann. Und Steuerberater wie ich und andere Einzelkanzleien können manchmal gut Buchhaltungsbüros gebrauchen für Mandatsbearbeitung.
Soweit sofort Win-Win, würde ich sagen.
Genau.
Aber auch das stößt doch dann sofort an Grenzen, weil du bekommst jetzt plötzlich den Jahresabschluss von einem Unternehmen, mit dem du das ganze Jahr lang nicht ein einziges Mal gearbeitet hast, wo du gar nichts kennst letztendlich, und bekommst das jetzt übers Buchhaltungsbüro.
Ja.
So. Und jetzt hast du doch plötzlich einen riesen Aufwand als Steuerberater, sich da erstmal reinzugraben und zu gucken, boah, stimmt das, kommt das alles hin, bevor du dann deine Unterschrift drunter setzt, weil das ist ja ein saumäßiges Risiko, weil du haftest ja plötzlich dann, wenn da deine Unterschrift
also
drunter ist.
Also in meinen Mandaten, wo ich die laufende FIBU und Lohnarbeit rausgebe, ist das eigentlich genauso, wie wenn ich einen 3 Mitarbeiter hätte in meiner Kanzlei. Wenn ich als Partner das Gefühl habe, ich muss nicht drauf gucken, dann gucke ich halt nicht drauf. Wenn ich als Partner ein Gefühl habe, ich gucke einmal im Monat oder einmal im Quartal drauf oder drüber über die Zahlen oder mache schon fix mit meinem Mandanten und spreche über Zahlen und über Dinge, die anstehen, dann tue ich das. Ob die jetzt extern arbeiten oder nicht, ich habe trotzdem die Möglichkeit,
ja,
da reinzugucken. Und bei diesen anderen Fällen, wo ich quasi eine Fremdbuchhaltung übernehme für ein Mandat, was eigentlich gar nicht quasi meins ist, sondern nur so vermittelt wird an mich als Steuerberater, da ist es tatsächlich so, man muss sich da reinarbeiten, man muss gucken, ob die Buchhaltung, ob die eine gute Qualität hat. Und da gibt es auch dann tatsächlich, glaube ich, in der Praxis, also ich habe auch noch da keine direkten Erfahrungen gemacht, aber in der Praxis eher so auch das Problem, wenn die Buchhaltung das ziemlich Mist ist und ich habe ziemlich viel Mehraufwand, wenn der Mandant die Buchhaltung macht, irgendwie durch eine Buchhalterin oder zwei Inhouse, und ich habe einen Mehraufwand und ich spreche das mit dem Mandanten ab, dann muss er das bezahlen, keine Frage.
Ja, klar.
Wenn das FIBU-Büro den Mist macht und ich habe dann Mehraufwand von, wer bezahlt das dann? Oder was passiert dann mit diesem Mehraufwand? Was passiert damit, ja, dass vielleicht irgendwie ein ganzes Jahr Umsatzsteuervormeldung oder zusammenfassende Meldung oder irgendwas falsch gelaufen ist? Also da kann man sich wirklich auch ins Fettnäpfchen setzen, wenn man da irgendwie in eine schlechte Situation gerät. Im besten Fall ist es natürlich normaler Steuerpflichtiger mit normalen Vorgängen, nicht mit E-Commerce oder mit irgendwie bargeldlastigen Geschäft, was ich dann vielleicht aber auch im Rahmen des Jahresabschlusses nicht überblicken kann, was da passiert ist, sondern mit einem normalen Business, mit einer normalen Anzahl von Belegen, wo man sich dann auch relativ schnell einarbeiten kann. Vor allem, wenn es alles dann digital auch vorliegt und man dann einfach sich durch die Belege klicken kann und die steuerlichen Sachverhalte da relativ gut identifizieren kann.
Ja, okay, ja, verstehe, genau, das ergibt Sinn. Also, aber das ist ja dann letztendlich auch nichts anderes wie die Mandantenauswahl zu Beginn, weil auch da kannst du ja erstmal dich ins Fettnäpfchen setzen oder reingreifen, wenn du da halt jemanden hast, der ein Chaot ist, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Also ich sehe schon ein, warum du sagst, das Risiko ist da jetzt nicht größer. Und na klar, ich kann natürlich auch laufend da schon mit drauf gucken. Das ergibt ja schon total Sinn.
Ja. Und man kann auch, ehrlich gesagt, über die Auftragsvereinbarung haftungsmäßig ein bisschen was ausgrenzen. Also, weil ich einen Abschluss erstelle, heißt nicht, dass ich jeden Beleg hinterfragt haben muss und bei jeder Hotelrechnung gefragt haben muss, ob da wirklich 19% Umsatzsteuer drin war oder ob das irgendwie nur eine Buchungsbestätigung von Booking.com war. Oder sowas. Also, da kann man schon noch ein bisschen, dass die Haftung dem Mandanten wieder in die Schuhe schieben, sozusagen vertraglich.
Ja, schönes Beispiel, weil das ist so immer so einer meiner ganz großen Quälereien, Hotelbuchungen, wo die Buchungsbestätigung nämlich so ausgestellt ist, und kann ich auch teilen an der Stelle Parkbelege von Easy Park, die sich nämlich auch darauf teilen in eine Servicegebühr, und das ist mein absoluter Albtraum immer.
Ja,
ja.
No.
Wie stellst du dir agiles Arbeiten vor in der Steuerberatung? Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz diese Kurve drehen, weil ich jetzt nicht weiß, ob alle Steuerberaterinnen, Steuerberater oder alle, die uns zuhören, das schon mal gehört haben. Also agiles Arbeiten ist ja sowas, was du wahrscheinlich auch aus dem Unternehmenskontext kennst, ist am Ende nichts anderes als eine Projektmanagement-Methode, die aber, und jetzt bitte ich zu beachten, dass das wirklich extrem weit runtergebrochen ist. Also da müsste man sich jetzt, ich habe 2 Jahre lang eine Agile-Coach-Ausbildung gemacht, also muss man sich sehr lange damit beschäftigen. Am Ende ist es ja nichts anderes als so ein bisschen das Wasserfall-Projektmanagement, abzulösen durch ein Projektmanagement, das viel iterativer arbeitet, das heißt in viel kürzeren Zeitabständen. Und das ist ja schon auch was, das sieht man so ein bisschen, wenn man dir bei LinkedIn auch folgt und deine Beiträge da so ein bisschen anschaut, das ist ja schon was, was dich auch umtreibt. So dieses agile Arbeiten, ohne dass du es immer so nennst, glaube ich, aber so dieses kürzere Planungsabstände, häufiger draufschauen, Fehler sofort erkennen. Wie stellst du dir das vor, jetzt in deiner eigenen Kanzlei?
Ja, das Wort agil habe ich eigentlich, vielleicht ist es ein kleines Missverständnis, das meinte ich gar nicht in diesem theoretischen Ansatz agiles Arbeiten, aber ich glaube, es ist trotzdem, trifft es trotzdem halbwegs, weil ich, ohne davon ein Experte zu sein, diese Dinge, dass du sagst, schnelle Anpassung, Teamzusammenarbeit, kontinuierliche Verbesserung und so, das ist ja das, was ich trotzdem lebe in einer kleinen Kanzlei.
Genau.
Also ich verhalte mich agil, ohne jetzt dieses agile Projektmanagement damit direkt zu meinen, aber ich habe keine festgefahrenen Prozesse, also natürlich ein Onboarding und bestimmte Workflows sind klar, so. Aber sich auf einen Mandanten einstellen, mit welcher Software arbeitet der, was hat der für eine Arbeitsweise, und man hat so einen Fächer aus 5 bis 10 Möglichkeiten, wie man mit seinem Mandanten Dinge zusammen machen kann, und wählt aber das Beste für den Mandanten aus, ohne in starren Strukturen zu stecken. Kurzfristiges Feedback, eher mal eine kleine Feedbackrunde zwischendurch zu machen, als ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr auf eine Rückmeldung zu warten und weiterhin irgendwelche Dinge falsch zu machen oder unzufrieden zu sein. Kontinuierlich auf die Marktsituation anzugehen, auf neue Softwareanbieter oder auf KI-Entwicklung oder auf Marktentwicklung, was auch immer mit Private Equity noch passiert und was mit kleineren Kanzleien passiert und was mit älteren Kanzleien passiert und was alles im Markt passiert. Also das ist ja dann im weitesten Sinne dieses agile Arbeiten,
genau.
Ohne dass ich mich jetzt danach quasi nach einem Handbuch oder so gerichtet hätte.
Ja, also das ist ja auch immer die Frage, muss ich das nach einem Handbuch machen oder mache ich das einfach, weil sich die andere Arbeitsweise, so dieses klassische Projektmanagement, ich plane etwas von Anfang bis zum Ende, das ist ja in unserer heutigen Zeit sowieso ich spreche natürlich jetzt auch wieder aus meinem ganz speziellen Blickwinkel, nicht mehr zeitgemäß, weil das auch nicht mehr funktioniert. Veränderungen sind viel zu schnell. Du kannst nicht mehr heute planen, wie dein Projekt in 2,5 Jahren aussieht, wenn es fertig sein soll. Da wird sich so viel verändern. Also von daher meint es ja genau das. Ist es, würdest du sagen, schon in gewisser Weise auch innovativer Ansatz, den du da fährst, weil viele andere Steuerkanzleien oder auch dein Umfeld, in dem du jetzt unterwegs warst, das so noch nicht machen?
Stimmt, ja. Also bestimmt ist das ein innovativer Ansatz, einfach flexibler zu sein und anders auf den Markt einzugehen, als es in der Steuerberatung grundsätzlich passiert. Ich habe auch beobachtet, aber das ist ja auch total klar, dass Steuerberater keinen großen Spieltrieb haben, kein großes Test. Also die testen nicht gerne unfertige Ergebnisse oder unfertige Dinge. Wenn eine KI nicht perfekte Antworten ausspuckt, ist sie direkt doof. Oder wenn ich irgendwie eine Beta-Version testen könnte, dann mache ich das lieber nicht als Steuerberater, sondern ich warte auf das fertige Ergebnis, was DSGVO-konform ist, wo ich eine Verschwiegenheitserklärung in der Hand halte und was irgendwie am besten noch 3 ISO-Zertifizierungen hat. Und dann kann ich das anwenden. Und genau dieser agile Spieltrieb oder dieser Ausprobiertrieb und der irgendwie flexible Anpassungstrieb ist einfach, natürlich ist das innovativ. Ist natürlich, wir haben es auch einfach, ne? Einzelkanzleien können ja viel sagen, was sie alles können, und sie müssen sich auf niemanden einstellen, den man vielleicht überzeugen müsste, keine Mitarbeiter einstellen. Wir haben eine gute Situation auch einfach, weil wir die Dinge, die es gibt, einfach umsetzen können, ohne da irgendwie Leute erstmal schulen zu müssen oder ähnliches. Wir gucken, dass wir uns schulen, im Zweifel machen wir es abends, wenn wir Bock drauf haben und irgendwie außerhalb unserer Arbeitszeit in Anführungszeichen und machen dann einfach das, was wir irgendwie gut finden. Und wenn das doof war nach 2 Monaten, dann haben wir uns vielleicht mal irgendwie 20 Stunden Freizeit verschenkt. Aber das war's dann auch schon.
Ja. Ja, auch das wird ja, wir haben vorhin im Vorgespräch ja so ein bisschen über große Tanker und Schnellboote gesprochen. Das ist genau dieses Bild, was ja in diesen Projektmanagement-Welten dann so bedient wird auch. Und das ist ja auch völlig klar, wenn du natürlich eine große Kanzlei hast, wo ich sage mal, muss ja gar nicht überdimensional groß sein, aber du hast 4 Partnerinnen und Partner, die jeweils dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nee, da stellst du einen Prozess nicht mehr so dermaßen schnell um, weil viel zu viel dranhängt. Du musst viel zu viel überlegen und dadurch bist du als Einzelgenießer natürlich schon jemand, der sagen kann, ich mach das jetzt einfach mal schnell, ich biege hier mal rechts ab, während eine große Kanzlei, und je größer, desto schwerer, glaube ich, das immer, immer, immer schwer haben wird. Da gibt's auch Mittel und Wege, aber die wird's immer schwerer haben als du jetzt, der einfach sagen kann, ich bin Johannes und ich setze das jetzt so erstmal um, wir probieren das einfach.
Ja, absolut. Und ich habe natürlich auch nicht die Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern, die, also was mich als, ich habe in der Wirtschaftsprüfung angefangen, Anfang 2010. Und da haben wir immer, oder haben die Partner und die Prüfungsleiter immer eine Einsatzplanung gemacht für so eine Prüfungssaison und dann für den Sommer auch und in der Steuerberatung versucht man auch wenigstens halbwegs über das Jahr verteilt seine Mandanten zu verteilen und eine Einsatzplanung zu machen, dass da, ne, jeder vernünftig ausgelastet ist und nicht Leerlauf, wird nicht vielleicht 10-20% Leerlauf zwischendurch hat, wie Fortbildung oder spontane Dinge, aber dass man da vernünftig sein Jahr plant. Das ist so unfassbar nervig. Erstens, weil es in der Wirtschaftsprüfung sowieso nie, es wurde in der ersten Woche der Prüfungssaison direkt wieder über den Haufen geworfen, irgendwie gefühlt. Und es ist halt wirklich, es ist einfach für mich immer schon so ein bisschen belastend gewesen, diese Erwartungen von diesem riesen Excel oder OneNote oder was auch immer Plan da gerecht zu werden, den man da aufstellt. Und seinen Mitarbeitern gerecht zu werden. Und jetzt, wenn man dann, also ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt gerade sage, ich habe 3 Tage Zeit irgendwie, möchte jetzt gerade mal viel arbeiten, will dann und dann aber ein bisschen weniger arbeiten und Mandant liefert nicht. Und ich habe gerade keine Sachen, die irgendwie jetzt gut bearbeitet werden können, weil 3 Mandanten gleichzeitig liefern oder ähnliches. Mhm. Ja, dann ist es halt ein bisschen ärgerlich für mich. Dann habe ich 2 Kinder und ein Haus und kann mich dann trotzdem noch anderweitig beschäftigen irgendwie. Da fällt mir dann was ein. Und dann arbeite ich wieder vielleicht irgendwie einen Samstag oder einen Sonntag an einem anderen Wochenende, wo die Kinder was anderes machen. Mhm. Und ich bin einfach nur mir selbst verpflichtet. Mhm. Und damit bin ich natürlich, es ist eine super komfortable Situation. Ich denke mal, viele Partner, die das hören, würden uns auch total beneiden, wenn man sowas erzählt. Weil die das halt nicht haben, diese Flexibilität in dem Sinne. Und klar, es ist einfach, ich kann mir diese ganze Planung, das ganze drumherum, ich mache es für mich so, dass es übers Jahr schon sinnvoll ist und ich irgendwie nicht 37 Sachen für Q1 zusage, ja, und irgendwie 3 Sachen für Q2. Aber es ist halt mein eigenes Problem sozusagen. Und wenn ich mir selbst einen Grab schaufel, weil ich nicht gut geplant habe, dann muss ich halt ein paar Wochen ein bisschen mehr arbeiten und habe ein paar Wochen ein bisschen Leerlauf. Das ist mein persönliches Pech.
Ja, das ist so ein bisschen... Da sprichst du jetzt mir aus der Seele, weil ich das zum Beispiel... Also ich gehe... Und mit allem, was ich habe, gehe ich ja wirklich als Person, als Flo hier mit dir und sage, ja, genau dafür mache ich viele Dinge, genau deshalb möchte ich auch vieles, also da gehe ich zu 100% mit, diese freie Zeiteinteilung, dieses selber planen können, total cool. Aber, und da komme ich auf eine andere Podcast-Folge zurück und da hat der Noel Meyer mir hier mal so ein bisschen die Augen geöffnet, das hat doch auch immer, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es hat doch auch immer zur Konsequenz, dass dieses Wachstum an Grenzen stößt und zwar an die Grenze deiner Person. Also so das, was wir haben auch schon so ganz, bevor wir aufgezeichnet haben, so ein bisschen über Startups gesprochen und so weiter. Und gerade was ein Startup ja auszeichnet, ist ja irgendwann ein erfolgreiches Startup, ist ja irgendwann ein irre schnelles Wachstum. Es ist kein Startup mehr, sondern ein Scale-Up und das wird uns ja immer fehlen, weil das geht ja nur, wenn du Kapazitäten auch aufbaust.
Das ist absolut richtig. Das ist eine absolut richtige Erkenntnis. Und da ist für mich auch noch ein bisschen, wo entwickelt sich der Markt hin? Wie geht es mit Automatisierung weiter, mit KI-gestützten Automatisierung? Wie entwickelt sich die Steuerberatungsbranche überhaupt? Wie entwickelt sich automatisierte Finanzbuchhaltung? Wie viel ist auch von Deklarationen automatisiert? Wie entwickelt sich der Markt insgesamt? Also will ich das selbst an mich gekoppelt haben? Ne, das mit sehr, sehr klar beschränktem Wachstum, kriege ich das so hin, dass mir der Gewinn, der übrig bleibt, trotzdem ausreicht für die nächsten, 10 bis 20 Jahre, bis ich in Rente gehen möchte, rechnet sich das so aus, dass ich sage, damit kann ich leben, das mache ich einfach so und gut ist. Oder sage ich investiere in AI-Agents vielleicht irgendwann oder in andere Dinge oder ich stelle wirklich dann noch 2-3 Mitarbeiter ein und gucke, dass ich da eine Nische finde, wie ich sehr effizient arbeiten kann. Na klar, wenn Mandanten und der Umsatz an mir persönlich hängt, habe ich auch ein Klumpenrisiko, was bei mir liegt, habe ein Problem, wenn ich länger krank bin, kann tendenziell nicht 6 Wochen Urlaub machen und den Rechner nicht mitnehmen und solche Dinge. Das ist natürlich völlig richtig. Das muss einfach die Zeit ergeben, wie sich diese Branche jetzt gerade entwickelt. Oder gehe ich Kooperationen ein mit weiteren Einzelgenießerkanzleien wie mir, mit 5, 3, 8 Kanzleien, die alle ähnlich ticken, die ähnliche Herausforderungen haben, dass wir gemeinsam Geld in die Hand nehmen und bestimmte Dinge investieren und so ein Business draus machen, ein größeres Business.
Ich glaube, Johannes, ganz ehrlich gesagt, ist das, was mich an dir und deinem Konzept auch so angesprochen hat, irgendwie, dass du nicht derjenige bist, da sind wir auch wieder bei Planung und Realität, der mit einem komplett fertigen Businessplan hier auf den Markt gekommen ist und so ganz klar sagt, in 5 Jahren ist das, in 10 Jahren ist das, sondern was mich, glaube ich, so als auch sehr persönlich einfach anspricht, ist so dieses, hey, wir gucken auf das Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt sind Dinge gerade so und so und ich beschäftige mich aber nicht damit, was kann in 5 oder 10 Jahren sein, sondern ich gucke es mir dann an, wenn es direkt bei mir ist, also wenn das Thema aufkommt. Und ich finde das, glaube ich, irgendwie so einen interessanten Ansatz, der mir einfach bisher in der Branche, und den wird es ja mehrfach geben, da machen wir uns auch nichts vor, also da bist du ja nicht der Einzige, aber der mir so noch nicht begegnet ist und der so eine ganz große Gelassenheit irgendwie auch mitbringt, weil die brauchst du ja, wenn du genau diesen Weg gehst, weil du eben nicht weißt, okay, in 10 Jahren beziehe ich dann dieses und jenes Bürogebäude und habe 24 Angestellte. Also das ist halt eben genau nicht.
Das ist richtig, völlig richtig. Aber ich glaube, selbst die Partner in Kanzleien mit 20 bis 100 Mitarbeitern wissen das auch nicht. Die tun so, als würden die gerade wissen, was sie in 5 oder 10 Jahren machen. Aber ich glaube, das ist so eine Bewegung in der Branche, dass jetzt die, das ist
im Moment vorgegaukelte
Sicherheit sozusagen.
Ja.
Und ich fühle mich mit diesem Gedanken gerade da einfach reagieren zu können auf alles, was kommt oder auch mitzugestalten, vielleicht sogar punktuell die gewissen Dinge, die passieren. Deutlich wohler, als ich mich in so einer vorgegaukelten, festen Struktur wiederzufinden, die einfach die letzten 30 Jahre, ich meine, das letzte Mal Einführung von Internet und von Jahresabschlusserstellung im Computer und nicht mehr irgendwie per Hand. Das waren die letzten großen Wandel und jetzt ist wieder so ein Wandel, den gab es so lange nicht.
Mhm.
Und jeder, der das nicht erkennt und der da nicht die Unsicherheiten, die daraus sich ergeben, erkennt, macht sich ein bisschen was vor irgendwo.
Ja, da fallen mir jetzt viele schöne Vergleiche auch zur Corona-Pandemie ein, wo, glaube ich, auch, wo du ganz viel damit arbeiten musstest, Sicherheit irgendwie zu vermitteln, weil dieses Ungewissheit aushalten ganz vielen Menschen eben einfach nicht liegt. Und ich finde es auch manchmal schwer, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Natürlich sitzt du dann oft auch abends zu Hause, das sitze ich oft abends zu Hause und denke, dieses Jahr, oder vergangenes Jahr 2025 hatte ich so einen Sommer, da war 3 Monate nichts los. Ja, da saß ich oft zu Hause und habe gedacht, okay, vielleicht beerdigst du das Ganze jetzt hier, weil das nicht mehr funktioniert. So. Und das muss man eben auch können in einem gewissen Maße. Und ich glaube, gerade wenn du dann in einer großen Kanzlei bist, dann ist es quasi so ein bisschen wie eben damals die Aufgabe der Politik es war, diese Sicherheit zu vermitteln, obwohl du die gar nicht hast, aber es hängen halt Mitarbeiterinnen dran und Mitarbeiter und du kannst nicht eine Verunsicherung plötzlich auslösen und das ist wahrscheinlich genau der Unterschied.
Wird auch ein Punkt auf jeden Fall dabei sein, ja.
Genau, es ist ein Punkt, das ist nicht genau der Unterschied, weil das spielt viel mehr mit rein, aber es ist wahrscheinlich ein Punkt, ja. Jetzt hast du als Einzelkämpfer, ich habe total verstanden, wo deine Energie dafür herkommt und warum du so dafür brennst. Aber du hast doch sicherlich auch Herausforderungen, Schwierigkeiten oder so Themen, die als Einzelkämpfer einfach massiv schwerer zu lösen sind als in der großen Kanzlei, oder?
Ja, absolut. Also einmal ist das, was wir schon besprochen haben, dieses Thema mit, dass der Umsatz natürlich an mir als Person hängt und dass ich keine Vertretung in dem Sinne habe. Und da gibt es auch Lösungsmöglichkeiten mit Berufskollegen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich in der Kanzlei bin, klar. Und das ganze Setup, was die IT und was die Technik angeht, das ist aus meiner Sicht eine super nervige Geschichte leider, die aber natürlich für Berufsträger super relevant ist. Und wir sind ja auch aus einem guten Grund in Deutschland, in der EU und nicht irgendwie in Amerika, wo man machen kann, was man will. Also dieses ganze Setup für M365 da eine saubere Lösung zu haben für... eigentlich muss man in jedem Mandanten-Onboarding eine sehr, sehr gründliche Geldwäscheprüfung machen als Verpflichteter nach dem GWG. Da ein sauberes Setup zu haben, ist nicht günstig und ist nicht irgendwie ein Thema, was Spaß macht, was man natürlich in einer großen Kanzlei eher an einen Verantwortlichen abgibt und der kümmert sich drum. Und hier muss man den ganzen Kram selber irgendwie sich überlegen und entscheiden, was man macht und was man vielleicht ein bisschen später erst macht. Datensicherheit, kann man sagen, ich verlasse mich auf die DATEV, aber so im schlimmsten Fall ist es auch nicht die beste Lösung, dass man irgendwie seine Daten gut geschützt hat, aber nicht so gut, wie man es vielleicht schützen könnte. Also all diese Themen, da ist man als Einzelkämpfer schon ein bisschen mehr auf sich gestellt und hat ein bisschen mehr Hustle mit nervigen Themen und muss da oft abwägen, auch wo investiert man rein und wo geht man ein gewisses Risiko auch, dass dann bestimmte Dinge passieren in einem Worst Case, die man dann einfach als Einzelkämpfer auch vielleicht wieder anders auffangen kann, als wenn eine Kanzlei irgendwie Daten gehackt wird und ein Lösegeld zahlen muss, weil 100 Leute nicht arbeiten können.
Ja, ja. So. Aber das hält dich nicht auf.
Ja, muss man das Risiko kalkulieren und irgendwie ein bisschen was kann man vor sich herschieben, aber man muss immer wieder sich dann auch dazu aufraffen, na, Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, aber die Themen anzugehen und da Lösungen zu finden. Und es gibt auch Möglichkeiten, vielleicht mit, da habe ich mir auf die Agenda 2026 genommen, eventuell mit anderen Einzelgenießerkanzleien, da auch gewisse Kooperationen einzugehen, um sich bestimmte Lösungen vielleicht auch zu teilen tatsächlich oder da die Beratung dazu sich zu teilen oder ähnliches.
Also ich glaube, es ist spannend, was noch alles passieren wird, Johannes. Und ich finde es interessant, dass du heute mal so deine Perspektive darauf dargestellt hast und so ein bisschen erklärt hast, warum machst du das, wie du das machst. Ich hatte das ja schon erwähnt. Für mich war das erstmal ungewöhnlich so und das fand ich total schön, das mal zu hören.
Freut mich sehr. Hat mich gefreut, hier gewesen zu sein.
Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du uns genau diese Perspektive geteilt hast. Und dann bin ich gespannt, was wir noch hören werden. Du hast es auch schon angesprochen. Es lohnt sich auf jeden Fall ja auch bei LinkedIn bei dir mal mit reinzuschauen. Du teilst ja immer wieder, teilst auch vieles. Wie geht's gerade, hast du ja auch angekündigt, vielleicht kommt so eine Serie der Aufräumfälle oder sowas. Das ist auch immer ganz spannend.
Auf jeden Fall, da habe ich Lust drauf.
Genau, also da lohnt sich sicherlich auch mal vorbeizuschauen. Wir verlinken das einfach mal in den Shownotes auch noch. Und dann ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, Johannes. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.